Hallo und willkommen zu den Mobility News. Top-Thema der Woche: BMW startet mit der F450 GS in die A2-Klasse. 48 PS starker rein Zweizylinder mit 160 km/h Spitze. Außerdem spannt die Woche: Honda legt nach und zeigt die neue CB1000 GT. 998 Kubikzentimeter, Vierzylindermotor mit 150 PS, semiaktives Showa-Fahrwerk, Marktstart im März 2026. Mazda überrascht mit einer CO2-Abscheidung im Auto. Lead-Kartusche im Abgasstrang, aber noch ohne Serientermin. Yamaha rüstet die R7 auf, 6-Achs IMU und Kurven-ABS, Launch Control sowie neues 5-Zoll TFT-Farbdisplay. Und Tesla schaltet Multipass in Deutschland frei, Drittanbieterladen im Tesla-Navi und per App. Zentrale Abrechnung dabei über den Tesla-Account auf Wunsch, auch mit schwarzer Schlüsselkarte an RFID-Säulen. Das sind 5 spannende Themen jetzt in den Mobility-News. Abonniert noch schnell den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und nach dem Intro geht's sofort los. Honda bestätigt die CB1000 GT als neuen Sporttourer für die Saison 2026. Der Vierzylinder mit 998 Kubikzentimeter leistet 150 PS und 102 Newtonmeter an Drehmoment. Das Sechsganggetriebe erhält geänderte Übersetzung. Der zweite bis zum fünften Gang sind kürzer geworden und der sechste Gang länger. Quickshifter mit Blipperfunktion und Anti-Hopping-Kupplung sind Serie. Neu ist ein semiaktives Showa-Fahrwerk, gesteuert über eine 6-Achsen IMU, 4 Fahrmodi plus User-Profil und Kurven-ABS sind an Bord. Die Maschine wiegt fahrfertig 229 Kilogramm, der Tank fast 21 Liter. Honda nennt eine Reichweite von rund 340 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch aber auf 200 km/h begrenzt. Serienausstattung ab Werk, beheizbare Griffe, Tempomat, ein Hauptständer sowie Handprotektoren, Smart Key, aber auch ein 5-Zoll TFT-Display mit Road Konnektivität sowie Seitenkoffer, links 37 Liter und rechts 28 Liter Volumen, eine Sitzhöhe von 825 mm und ein Standgeräusch von 97 dBA. In Deutschland startet sie laut Herstellerkommunikation bei 15.990 Euro. Der Marktstart ist für März 2026 genannt. Die CB1000 GT schließt bei Honda eine spürbare Lücke. Mehr Langstreckenfokus und Komfort als bei der CB1000 Hornet, aber deutlich zugänglicher und günstiger als die extremen Power-Crossover mancher Wettbewerber. Dass Heizgriffe, Tempomat, Hauptständer und Koffersystem ab Werk dazugehören, macht das Paket für Pendler, Tourenfahrer, aber auch zu zweit für Wochenendtrips sofort nutzbar, ohne Zubehörpuzzle. Das semiaktive Fahrwerk plus IMU ist in dieser Klasse ein starker Alltagshebel, stabil beim Bremsen, entspannt im Cruisen, fein dosierbar auf welligen Landstraßen. Wer aber Alpenpässe mit Geräuschlimit anpeilt, sollte das 97 Dezibel Standgeräusch im Blick behalten. Hier können regionale Regeln greifen. Zur Serienausstattung zählen ja unter anderem auch ein elektronisch verstellbares Windschild, Heizgriffe sowie die Voll-LED-Beleuchtung. Die Elektronik bietet ja 3 Fahrmodi, eine 5-stufige Traktionskontrolle sowie einstellbare Wheelie-Control und Motorbremse. Ich persönlich bin davon super überzeugt. Unterm Strich wirkt die GT wie ein fertiger Sporttourer, klarer Windschutz, vernünftige Ergonomie und reichlich Konnektivität mit einem Preisniveau, das attraktiv startet. Bist du auch überzeugt von diesem neuen Bike von Honda? Schreib mir das unbedingt mal in die Kommentare. Mazda zeigt eine CO2-Abscheidung direkt im Auto. Beim Concept Carbon Negative ICE wird ein Teil der zuvor entfeuchteten Abgase durch einen Chemiespeicher geleitet. Sorptive Materialien, unter anderem Zeolith-Pellets, binden dabei das CO2. Der aktuelle Prototyp erreicht laut Mazda bis zu etwa 20% Abscheiderate. Das gebundene CO2 landet in einer austauschbaren Kartusche, die an Depots geleert bzw. aufbereitet werden soll. Perspektivisch soll das CO2 zu festen Kohlenstoffverbindungen weiterverarbeitet werden, etwa für Kunststoffe oder auch Baumaterialien. Gezeigt wurde die Technik im Umfeld der Japan Mobility Show 2025, unter anderem im Vision X Coupé Kontext. Ein Serientermin wurde nicht genannt. In Kombination mit Mikroalgen Biokraftstoff skizziert Mazda rechnerisch eine Well-to-Wheel-Bilanz, die netto negativ ausfallen kann. Größenordnung bis rund minus 10%. Voraussetzung für die Nutzung ist eine neue Infrastruktur mit Sammelpunkten und Partnern in Chemie bzw. Bauindustrie. Die Idee zielt ausdrücklich auf Kreislaufwirtschaft und nicht nur auf eine Übergangslösung. Spannend ist der Ansatz ja, Abgas nicht nur zu vermeiden, sondern als Rohstoffquelle mitzudenken. Das verschiebt die Diskussion weg von reiner Vermeidung hin wirklich zur Verwertung. Entscheidend wird weniger die Abscheiderate im Labor als der Alltag. Wie oft muss die Kartusche getauscht werden? Wie groß sind Platz-, Gewichts- und Kostenaufschläge? Und wo genau entsteht die notwendige Depotinfrastruktur? Gerade Flotten mit festen Betriebshöfen könnten früher Kandidaten sein, weil Tauschlogistik und CO2-Abgabe dort planbar wären. Technisch bleibt die Regeneration des Speichermaterials der Knackpunkt. Die dafür nötige Energie- und Prozesskette müssen so effizient sein, dass der Klimaeffekt unterm Strich trägt. Ohne klare Roadmap für Serie und Partnernetz ist es heute noch eine überzeugende Studie, aber keine kurzfristige Lösung. Gelingt Mazda jedoch der Brückenschlag aus Fahrzeugtechnik, Logistik und Industriepartnern, hätte der Carbon Negative ICE das Potenzial, Verbrenner im Bestand klimawirksamer zu machen, als Baustein neben Elektrifizierung, nicht als Gegenentwurf. Was hältst du von diesem Prinzip, was Mazda jetzt da vorgestellt hat? Ich bin gespannt, was ihr darüber sagt. Hier ist sie, unser Top-Thema, die neue BMW F450 GS, der Einstieg in die Reise-Enduro-Welt von BMW. Unter dem Tank arbeitet ein 420 Kubikzentimeter rein Zweizylinder mit 48 PS und 43 Newtonmeter Drehmoment. Laut BMW sind bis zu 160 km/h drin. Ab Werk dabei LED-Licht, ein 6-Gang-Getriebe, Traktionskontrolle, DTC und die Fahrmodi Rain, Road und Enduro. Wer mehr möchte, wählt optional ABS Pro, zusätzlich Pro Modi, den Quickshifter Pro und die neue Easy Ride Clutch, eine automatisch regelnde Kupplung für entspanntes Anfahren und saubere Schaltvorgänge. Fahrfertig bringt die 450 GS 178 Kilogramm auf die Waage, der Tank fast 14 Liter. Die Sitzhöhe liegt serienmäßig bei 845 mm, mit Tieferlegung kommen sie auf 830 mm runter. Auch eine Option wäre der Rallye-Sitz, dieser hebt auf 865 mm an. Ein 6,5 Zoll TFT-Farbdisplay übernimmt die Anzeige, vorne dreht ein 19 Zoll Gussrad, hinten 17 Zoll. Wer möchte, bestellt Speichenräder dazu. Marktstart in Deutschland ist April 2026. Der Grundpreis beginnt bei 7.220 Euro. Mit 35 kW Leistung ist sie A2-konform und damit auch für Führerschein-Neulinge freigegeben. Im BMW-Programm ordnet sie sich unterhalb der F900 GS als leichteste Reise-Enduro ein, handlich im Alltag, gerüstet für Tour und Schotter. Sowohl für A2-Fahrerinnen als auch A2-Fahrer wirkt die F450 GS wie ein bewusst kompletter Einstieg. 48 PS mit 178 Kilogramm und gleichzeitig 19 bzw. 17 Zoll Rädern sind alltagstauglich auf der Landstraße und robust genug für Schotterwege, ohne sie mit Leistung oder Gewicht zu überfordern. Die neue Easy Ride Kupplung ist ein praxisnahes Extra. Anfahren und Rangieren werden entspannter und im Gelände bleibt mehr Fokus auf Linie und Traktion. Wer noch mehr Komfort will, ergänzt den Quickshifter. Sitzhöhenoptionen und die Wahl zwischen Guss- und Speichenrädern erleichtern die individuelle Passform. Zusammen mit dem 6,5 Zoll TFT Farbdisplay und den erweiterbaren Assistenzpaketen ist die kleine technisch rund, ohne kompliziert zu werden. Der Preis ab 7.220 Euro positioniert sie sehr attraktiv unterhalb vieler Mittelklasse-Enduros. Entscheidend wird, wie Händler die optionalen Pakete bündeln, damit die potenziellen Interessenten auch das bekommen, was sie haben wollen. Willst du sie dir anschauen vor Ort bei deinem BMW-Händler? Schreib mir das in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Yamaha frischt die R7 für 2026 gründlich auf. Erstmals kommt eine 6-Achs-IMU zum Einsatz. Die schräglagenabhängiges Kurven-ABS, eine feinere Traktionskontrolle sowie Wheelie-Control und ein in 3 Stufen justierbares Motor-Bremsmanagement koordiniert. Zusätzlich gibt es eine Launch-Control und eine neue ABS-Einstellung für den Rennstreckenbetrieb. Unter anderem mit Abschluss abschaltbare Hinterrad-ABS-Funktion. Neu ist auch das elektronische YCCT Ride-by-Wire-Gas sowie ein 5 Zoll TFT-Farbdisplay mit Yamaha Ride Control. Street, Track plus zwei frei konfigurierbare User-Profile finden sich dort, die sich aber auch mit der MyRide-App und Y-Track-Datenaufzeichnung anpassen lassen. Am Fahrwerk reduziert Yamaha die ungefederte Masse, unter anderem leichtere Dämpferstangen an der Gabel werden hier angegeben. Außerdem schärfen sie die Dämpferabstimmung und das Motorrad setzt auf Spinforged-Räder. Sitzhöhe, Ergonomie und Fußrast-Layout wurden auch überarbeitet. Der bekannte CP2-Reihen-Zweizylinder bleibt technisch unverändert. Marktstart soll im Frühjahr 2026 sein, je nach Quelle April oder Mai. Der Preis ist leider noch offen. Neben Icon Blue und Midnight Black ist auch eine 70s Anniversary Lackierung vorgesehen. Mit der Launch Control, der IMU Elektronik und dem vorkonfigurierbaren YRC Setup schließt die R7 die Lücke zu elektronisch besser ausgestatteten Klassenkollegen, ohne ihren zugänglichen CP2 Charakter insgesamt aufzugeben. Für Trackday Fahrer sind die Details entscheidend. Eine feinere Motorbremse, anpassbares Kurven-ABS und abschaltbares Hinterrad-ABS machen schnelle, reproduzierbare Runden einfacher und vor allem sicherer. Alltagspunkte sammelt das neue 5 Zoll TFT-Farbdisplay samt App-Anbindung. Einstellungen landen nicht mehr im Untermenü-Dschungel, sondern dort, wo man sie braucht und auch bedienen kann. Bleibt der Preis im Rahmen, wirkt die 2026er R7 von Yamaha wie der stimmige Update vom Puristen zum modernen Supersport-Allrounder, der sowohl Straße als auch Strecke gleichermaßen ernst nimmt. Bist du begeistert über die Überarbeitung? Tesla schaltet seinen Multipass jetzt auch in Deutschland frei. Über den Tesla-Account können Ladepunkte vieler Drittanbieter direkt im Fahrzeugnavigationssystem oder in der App gefunden und auch gestartet werden. Die Abrechnung läuft zentral über das hinterlegte Zahlungsmittel im eigenen Tesla-Konto. Aktiviert wird das Feature in den Navigationseinstellungen unter Ladestation von Drittanbieter anzeigen bzw. in der App unter Zahlung verwalten. Anschließend lassen sich Ladevorgänge per App oder eben mit der schwarzen Tesla-Schlüsselkarte als RFID-Ladekarte starten. Preise und etwaige Blockiergebühren legt jeweils der Betreiber der Drittstation fest. In der App selbst werden die Konditionen angezeigt. Die Abrechnung bündelt Tesla dann monatlich. Nach dem Start in den Niederlanden ist Multipass nun auch in Schweden, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und auch Belgien aktiv. Technisch bindet Tesla 1000 Ladenetzwerke und tausende von Ladestationen über einen etablierten Netzaggregator an. Für Fahrten abseits des Supercharger-Netzes senkt Multipass spürbar die Hürde. Eine App, ein Account, deutlich weniger Kartenchaos. Besonders hilfreich für Dienstwagen, Familien oder auch Carsharing mit Mischflotten. Gleichzeitig bleibt die Kostenkontrolle ein Thema, weil die Kilowattstundenpreise je nach Betreiber variieren. Wer sparen will, sollte vor dem Start die in der App hinterlegten Tarife und mögliche Standgebühren durchaus mal checken. Positiv ist die Schlüsselkarte als einfache Backup-Lösung an RFID-Säulen, falls die App mal hakt. Unterm Strich erweitert Tesla sein Ökosystem um ein praxistaugliches Roaming-Tool. Transparenz bei Preis und Verfügbarkeit entscheidet nun, wie oft Multipass im Alltag tatsächlich den Zuschlag bekommt. Aus meiner Sicht mal wieder ein großer Schritt von Tesla in die Zukunft und wie ich auch finde, mal wieder beeindruckend, was die einfach aus dem Köcher ziehen können, noch an zusätzlichen Features, nachdem man das Auto gekauft hat. Was hältst du davon? Ich bin gespannt, was du mir in die Kommentare schreibst. Das war's auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr direkt die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wir sehen uns wie immer dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und bleibt mobil.